so drückt der Schuh, ich sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leichtfüßig, dem Podcast über Barfußschuh und Hightech-Fuß. Auch heute nochmal mit einem spannenden Gesprächspartner. Wir haben, wie schon angekündigt, den Professor Dr. Stefan Grau nochmal zu Gast. Heute allerdings mit einem anderen Thema, nachdem wir ihn in der vorletzten Folge ein bisschen ausquetschen durften über das Thema Sportverletzung, sprechen wir heute mit dem Beginn der Fußentwicklung. Wir sprechen über Kinderfüße und Kinderschuhe. Aber wenn ich sage, wir sprechen mit ihm, begrüße ich natürlich als allererstes wie immer die liebe Yvonne. Hallo Yvonne.
Ja, hallo Alex, hallo Stefan. Kinderfüße nach wie vor immer noch ein Thema, was sehr wichtig für uns ist, was uns seit Jahren begleitet, weil bei den Kinderfüßen fangen ja im Prinzip die Fehlstellungen an, die wir dann später bei den Erwachsenen wieder rehabilitieren dürfen. Von daher umso wichtiger, immer wieder auf dem neuesten Stand zu sein, was es da so für Entwicklung gibt. Und da wird uns Stefan heute bestimmt nochmal spannende Sachen zu erzählen.
Genau.
Stefan, damit, magst du dich noch mal einmal kurz vorstellen für die Hörer, die jetzt gerade hier neu einsteigen?
Ja, hallo zusammen, ihr zwei. Ja, mein Name ist Stefan Grau. Ich bin Professor an der Abteilung Sportmedizin am Universitätsklinikum in Tübingen und war zuvor 10 Jahre auf einer Professur an der Universität in Göteborg und ich beschäftige mich seit vielen, vielen Jahren unter anderem auch mit Füßen, Passform, Fußentwicklungen und wir haben in der Vergangenheit auch einiges zu Kinderfüßen gemacht.
Wir hatten ja schon deine, ja, heißt das dann Doktortochter? Du warst ja der Doktorvater, ne? So heißt das dann ja, ne? Heißt das dann Doktortochter? Ich weiß es gar nicht.
Ich weiß es auch. Meine Doktorandin.
Ja, okay. Nehmen wir das so. Die Bettina Bayerisch-Fritz, die hat uns ja auch schon ein bisschen was aus ihrer Dissertation erzählt. Mhm. Aber deine Forschungen sind ja viel früher auch schon gestartet und gehen ja auch um einiges über eine einzelne Arbeit hinaus. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was wir noch Schönes von dir heute erfahren können. Mich würde mal interessieren, wann ist dir das erste Mal in den Sinn gekommen, wir müssen mal was über Kinderfüße und Kinderschuhe machen und warum?
Ja, das ist eigentlich schon sehr lange her. Ich denke, das war so zu Beginn der 2000er Jahre, dass ich mir über dieses Thema Gedanken gemacht habe. Füße und Fußformen und Entwicklungen, die sind extrem wichtig, was die Fußgesundheit angeht, aber die sind durchaus auch wichtig, was Schuhentwicklungen angeht. Und ich bin seit vielen, vielen Jahren ja in dem Bereich auch tätig, was die Erforschung funktionaler Schuhe geht. Und da spielt die Passform eine ganz entscheidende Rolle. Bei Kinderfüßen spielt die umso mehr eine entscheidende Rolle, weil Kinderfüße natürlich sich noch entwickeln. Das heißt, die entwickeln sich über den Lauf der Zeit. Und irgendwann habe ich mir gedacht, wir müssen in dem Kinderbereich was machen, weil in der Sportmedizin in Tübingen zum Beispiel auch immer in den orthopädischen Sitzungen immer wieder Eltern aufgeschlagen sind mit ihren Kindern, die gesagt haben, ihre Kinder hätten nie Gesenkfüße, ob man denen nicht Einlagen verschreiben kann. Hm. Und da kam das eigentlich so das erste Mal, dass ich mir Gedanken gemacht habe, braucht man das wirklich, wenn die überhaupt keine Probleme haben oder nicht? Wie verändern sich die Füße? Was ist normal, was ist nicht normal? Hm. Ja, und so ging das dann peu à peu, aber auch parallel mit den anderen Entwicklungen im Schuhbereich, dass wir eben Füße vermessen haben und uns die Passformen und die Entwicklungsschritte angeguckt haben.
Schon eine sehr spannende Geschichte. Wir erleben das auch immer wieder, dass sehr frühzeitig eingegriffen wird oder Eltern nach Eingriffen verlangen bei Kindern. Kann man da, ich sage jetzt mal, pauschale Aussagen machen? Oder kannst du sagen, ab da haben wir einen Punkt erreicht, wo man eingreifen muss und bis dahin lasst laufen, liebe Leute? Kann man da irgendwie unseren Hörern was an die Hand geben, so als Richtwert?
Ja, das ist nicht so ganz einfach zu sagen. Wir haben uns damals bei uns in der Abteilung Sportmedizin daraufhin verständigt, dass wenn keine Pathologien vorliegen und keine Schmerzen vorliegen, dass man dann versucht, über Kräftigung und andere Dinge, übers Barfußgehen und so weiter, das zu regeln. Und das war, glaube ich, auch ein ganz gutes Maß, sage ich jetzt mal.
Ja, aber wir haben ja auch in der Vergangenheit gelernt, dass der Kinderfuß bis zum 6. Lebensjahr noch gar keine richtigen Gelenkstrukturen hat. Die Knochen müssen sich ja erst noch annähern. Das muss sich ja alles finden. Dann kommen Entwicklungsschritte, ne, krabbeln, laufen, gehen und so weiter dazu. Dann kommt noch ein bisschen hormonbedingte Weichmacher dazu, sage ich mal. Und dann fällt ja auch das ganze System auch immer mal wieder in X, in O und so weiter. Deswegen klären wir auch immer so auf, nicht zu früh irgendwas zu installieren. Erstmal gucken, wie ist die natürliche Entwicklung überhaupt da?
Ja, also das
würde
ich... Aber
trotzdem zeigt die Erfahrung, dass es trotzdem schon Kinder gibt ab dem 5., 6. Lebensjahr mit einer Einlagenverordnung, ne? Das, ja. Weiß ich nicht, ob das dann Sinn macht, wenn man generell sagt, bis dahin ist der Fuß noch gar nicht richtig fertig. Das ist dann so eine Sache, ne?
Ja, genau. Also das ist genau der Punkt. Da würde man erstmal nichts machen, wenn nicht massive Beschwerden oder massive Pathologien vorliegen. Und du hast genau recht, die Füße entwickeln sich und die entwickeln sich nicht nur bis 5, 6 Jahre, sondern wir konnten zum Beispiel was sehen mit der Aufrichtung des Fußlängsgewölbes. Da sieht man, dass das bei Mädchen bis 10, 11 und bei Jungs noch ein, zwei Jahre länger sich noch aufrichtet. Also es verändert sich und auch die anderen Fußformen beziehungsweise die anderen Fußmaße, sage ich jetzt Breite oder in der Ferse oder im Vorfuß und. Also diese ganzen unterschiedlichen Fußmaße verändern sich im Wachstum bis, wie gesagt, 10, 11 bei den Mädchen, 12, 13 bei den Jungs. Und da kann man das wunderbar sehen. Das heißt, eine vermeintliche Knickfußkomponente bei einem 5-Jährigen ist eigentlich kann ein ganz normaler Prozess sein im Entwicklungsschritt. Und das muss man halt abklären, dass das keine Pathologie ist, sondern ein ganz normaler Prozess. Und da würde man natürlich dann erstmal überhaupt nicht eingreifen, weil damit verhindert man ja dann die natürliche Entwicklung des Fußes.
Ja, das habe ich manchmal den Eindruck, dass da Eltern häufig verunsichert sind und deswegen auch nach einem Eingriff verlangen, aber auch ganz oft, dass da Probleme bei der Ärzteschaft liegt, also Kinderärzte, Kinderorthopäden teilweise, die dann da ja viel zu früh eingreifen. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, weil sie es in dem Moment nicht besser wissen. gibt's da, oder kannst du uns sagen, gibt's da eigentlich welche Fachwissen müssen eigentlich Kinderärzte und Kinderorthopäden grundsätzlich mitbekommen, dass da teilweise so viel falsches Wissen tatsächlich noch im Umlauf ist, erschreckt mich immer wieder. Lernen die nichts darüber oder ignorieren die das einfach?
Das kann ich jetzt wirklich schwer beantworten. Also diese innerhalb der Ausbildung ist natürlich Orthopädie ein Fachbereich, aber das ist natürlich sehr weit gefächert. Da gibt es ganz viele Dinge und da geht es natürlich um Füße nur in einem relativ kleinen Prozentsatz, wenn überhaupt, in der Ausbildung. Also wenn, dann müsste man schon sagen, dass man in der Ausbildung dort vielleicht, also an der Universität etwas mehr machen sollte. Mhm. Aber das Feld ist breit. Es gibt so viele Dinge in der Orthopädie, es gibt so viele Dinge in der bei Kindern, dass man natürlich da jetzt nicht wahnsinnig in ein halbes Semester oder ein Semester reinhängen kann. Sonst kriegt man letztendlich die ganze Ausbildung nicht durch. Aber ich denke schon, dass es sinnvoll wäre, an der universitären Ausbildung etwas mehr über Füße, Fußformen zu sprechen. Das ist ja auch für die orthopädische Seite durchaus interessant.
Ja. Ja, Hintergrund meiner Nachfrage war, du bist noch im Lehrbetrieb unterwegs. Wir hatten hier mal den den, wer ist denn jetzt? Matthias Manke.
Ruhe. Ach, Ruhe.
Ja.
Ja.
Egal. Auf jeden Fall ist der Orthopäde hier im Ruhrgebiet und der hat uns mal gesagt, in seinem Grundstudium nahmen die Füße ungefähr 2 Unterrichtsstunden ein. Und da habe ich mich schon echt drüber erschrocken, wie wenig das ist. Und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, weil du jetzt ja, wie gesagt, im Lehrbetrieb unterwegs bist, dass du uns jetzt sagst, ja, das hat sich geändert, das wird jetzt ein bisschen mehr gemacht.
Also ich kann es nicht sagen, ich glaube nicht, dass es mehr gemacht wird. Wie gesagt, ich war die letzten 10 Jahre jetzt in Schweden, habe dort Lehrveranstaltungen gegeben. Ich weiß es nicht, ich glaube aber nicht, dass sich das wahrscheinlich groß verändert hat.
Ja, das ist schon echt bitter.
Aber umso wichtiger, dass wir halt hier darüber offen reden und dann hier auch entsprechend Aufklärung betreiben. Weil ich denke auch, der Knackpunkt ist auch manchmal die Elternschaft. Weil die Eltern, die beobachten ihre Kinder, haben hier und da vielleicht mal Dr. Google gefragt. Und dann sind die halt die Ersten, die dann halt zum Kinderarzt rennen und sagen, das kann doch nicht normal sein, wir brauchen Einlagen. Und zusätzlich stelle ich auch immer wieder fest, wenn ich Therapie mache, es gibt ja auch frei verkäufliche Einlagen. Bei sämtlichen Discountern oder Drogeriemärkten, wo auch wirklich dann stützende Elemente oder auch tatsächlich eine Pilotte verarbeitet ist. Und es gibt tatsächlich viele, viele Menschen, die schneiden, die sich dann einfach selbst zurecht und versuchen dadurch dann selbst ihre Füße oder die Füße der Kinder zu therapieren. Auch fatal. Also ich denke, Aufklärung auf allen Linien ist da vielleicht wichtig, ne? Auch in der Physiotherapie. Da habe ich auch mal eine Aussage gehabt, dass damals in der Physiotherapie der Mensch erst ab Knöchel begann. Ja, auch irre.
Ja, Füße gehören nicht zum Körper. Sehr merkwürdig. Ja, kommen wir aber mal so wieder Richtung Kernthema der heutigen Folge, nämlich auch das Thema Schuhe noch. Also wir hatten ja schon ein bisschen, oder du hast es ja schon gesagt, Passform ist eine ganz wichtige Geschichte. Grundsätzlich, das Thema Barfußschuhe wird ja immer wieder auch zur Diskussion gestellt. Sind Barfußschuhe gut für die Entwicklung? Sind sie schlecht für die Entwicklung? Du sagtest jetzt gerade schon einmal kurz, viel Barfußzeit im therapeutischen Ansatz. Ich lese jetzt schon aus den Zeilen heraus, Barfußschuhe an sich stehst du sehr positiv gegenüber, insbesondere wenn es um eine gesunde Entwicklung geht.
Ja, eindeutig ja.
Ja.
Also alles, was die Kinder im Entwicklungsprozess barfuß machen können, also entweder barfuß oder mit Barfußschuhen, ist sicherlich sehr hilfreich. Weil die Strukturen gekräftigt werden, natürlich gekräftigt werden und dieser Entwicklungsprozess natürlich voranlaufen kann. Eindeutig ja.
Wollen wir da mal ein bisschen in die Tiefe einsteigen, was das bedeutet, wenn Strukturen natürlich sich entwickeln dürfen, was da genau biomechanisch passiert?
Also,
weil ich denke mal, wenn man so ein bisschen tiefer einsteigt, dann ist da vielleicht auch mehr Wichtigkeit bei den Hörern hinter.
Also ich nehme mal das Beispiel vom Fußlängsgewölbe. Das habe ich ja vorher erläutert. Das Fußlängsgewölbe, das entwickelt sich bis 10, 11, 12 Jahren. Das heißt, es richtet sich immer weiter auf. Wenn ich jetzt zum Beispiel Schuhe habe, die mit einer Einlage drin, die eine Längsgewölbestütze haben, um eben diese Aufrichtung vorzunehmen, also passiv vorzunehmen, dann bedeutet es, dass diese passive Struktur nachher also zum Beispiel die Plantarfaszie, die Muskulatur, die unterm Fuß verläuft, die eigentlich beim Barfußgehen gekräftigt wird, aktiviert wird, die wird das durch solche Einlagenversorgung nicht. Das heißt, ich hemme diese aktive Entwicklung beziehungsweise aktive Nutzung der Muskulatur, die letztendlich dazu führt, dass sich das Gewölbe auch aufrichten kann. Und das ist sicherlich nicht gut.
Gipsarm-Effekt nenne ich sowas immer ganz gerne. Wenn der Gipsarm da ist, verkümmert die Muskulatur. Ähnliches macht dann so eine entsprechende Stützung. Ne?
Ja, genau. Oder sehr dicke, steife Sohlen. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten,
ja.
Wie man dort negativ eingreifen kann, sage ich mal.
Ja, ja. Ganz interessant oder spannend ist ja immer wieder auch bei der Sache, oder der Hauptkritikpunkt bei Barfußschuhen ist, dass die Kinder mit den Barfußschuhen ja zu wenig Dämpfung hätten und sich deswegen die Knochenstrukturen kaputt machen würden. Hast du da was, also wir sagen immer, ja, ist ja Quatsch, weil der Körper, wenn er von vornherein lernt, ohne Dämpfung zu arbeiten, dämpft er sich auch selber, weil er es lernt. Kannst du da was Konkreteres zu sagen? Hast du schon mal irgendwie was da studientechnisch in die Richtung gemacht?
Nein, das habe ich nicht. Allerdings ist es so, da, man muss das so ein bisschen differenzieren. Wenn ich jetzt, ob das jetzt Kinder sind oder nicht, das ist eigentlich erstmal egal, aber jetzt geht es heute um Kinder. Eine normale Gangsituation, also wenn ich zu Hause rumgehe oder wenn ich auch draußen ein bisschen laufe, da ist die Belastung so gering, da brauchen wir nicht über zusätzliches Dämpfungsmaterial reden. Das ist jetzt wieder was anderes, wenn ich andere Situationen habe. Das heißt, das Kind spielt auf dem Spielplatz, springt von einem Gerüst runter. Ja, der Boden ist hart, was heute hoffentlich nicht mehr so häufig vorkommen sollte, aber es kann vorkommen. Dann kann die Belastung natürlich kurzfristig zu groß werden. Aber ich sag mal, für die allermeisten Situationen, wo sich Kinder bewegen, ist eigentlich eine zusätzliche Dämpfung überhaupt nicht notwendig. Das, was
Und
sicherlich notwendig ist, ist, dass man einen Schutz hat gegen Scherben oder sonstige Dinge, die auf der Straße dann rumliegen. Aber eine herkömmliche Dämpfungsfunktion ist sicherlich erstmal nicht notwendig. Und wenn das, wie ich habe es ja vorher gesagt, wenn das zu viel ist, kann das eben auch die natürliche Entwicklung hemmen wieder.
Ich habe auch in meinem Trainerdasein gelernt, dass der Knochen ja auch eine gewisse Zugstoß- und
Stoß.
Druckbelastung benötigt, um sich zu ernähren. Und das sehe ich auch heutzutage auch im Erwachsenenbereich natürlich fatal, wenn zu viel Dämpfung vorhanden ist, dass man dann damit halt auch entsprechend Osteoporose irgendwann begünstigt. Wie siehst du das aus heutiger Sicht?
Also es ist sicherlich so, dass eine gewisse Stoßlast wichtig ist für den Knochenaufbau. Das steht außer Frage. Aber auch hier muss man jetzt wieder schauen, wo, welche Situationen treten auf. Zu sagen, man braucht gar keine Dämpfung, ja, kann in bestimmten Situationen problematisch sein. Also ich sage jetzt mal im Sport, wenn ich Landesituationen habe, Sprungsituationen habe, die Hallenböden entsprechend nicht so gut mitschwingen und so weiter. Es gibt definitiv einige Situationen, wo eine Dämpfung notwendig ist. Aber ich sage jetzt mal, im Kinderbereich ist es eigentlich zu vernachlässigen. Ja.
Ja, auch da haben wir uns dann gefragt, tatsächlich, ob man nicht bei Kindern konkret, sondern wir haben mal eine Folge gemacht, Thema Sport. Was war zuerst da, die Henne oder das Ei, die Bewegung oder der Schuh? Wenn man mit anderen Bewegungsmustern arbeitet, ob dann der Körper die gleichen Leistungen erzeugen kann wie mit einer Schuhunterstützung. Da haben wir uns zum Beispiel mal angeguckt, ein Volleyballer. Da hat man einmal einen konventionellen Volleyballer, der mit Hallenschuhen gespielt hat. Und dann haben wir uns einen Barfußvolleyballer angeguckt, der zumindest auf einem Rasenplatz vergleichbar, ja, wird auch nicht so viel weicher sein, gespielt, und der die gleichen Leistungen, also die gleichen Sprungleistungen und Landeleistungen auch dann dahin gelegt hat. Und auch wenn ich mir meine Kinder anschaue, die sind auch beide Barfußschuhträger vom ersten Tage an. Die springen von den gleichen Klettergerüsten wie ihre Freunde und verletzen sich auch nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass sie einfach ein anderes Bewegungsmuster haben. Da bin ich felsenfest von überzeugt, dass wenn man ihnen dieses Dämpfelement, das externe wegnimmt, dass der Körper halt auch einfach lernt, ohne dieses Dämpfelement zu leben, ohne sich zu verletzen.
Ja, also das würde ich so auch vermuten. Es ist natürlich schwierig, das nachzuweisen,
Ja.
aber das prinzipielle Problem ist sicherlich, die Dämpfung, sag ich mal, wurde ja eingeführt, das sieht man auch im Laufschuhbereich wunderbar. Die Schuhe in den 70er Jahren, die waren ganz flach. Die hatten fast keine Dämpfung. Damals ist aber eine ganz andere Art von Menschen gejoggt. Das waren eher die Trainierten, die Freaks. Und das wurde dann eine Massenbewegung. Das heißt, auf einmal kommen da Leute rein, die nicht gut trainiert sind, die nicht auf das System angepasst sind. Und das heißt, dann wurde da diese Dämpfungselemente entwickelt, immer mehr, um vermeintlich zu helfen. Und das ist oft das Problem, dass man, sage ich mal, eben nicht entsprechend die Leute hat, die sich an, durch die Barfußsituation an eine normale Bewegung, an einen normalen Muskelaufbau herangeführt wurden, dass man die natürlich überfordert mit so einem System. Mhm. Aber um dann zu sagen, das funktioniert nicht barfuß, es stimmt natürlich nicht. Sondern man muss eigentlich diese Barfußsituation herbeiführen und langsam versuchen, sich wirklich zu kräftigen und das aufzubauen.
Ja.
Und nicht versuchen, sage ich mal, zu flickschustern, wie man hier sagen würde, indem ich dann andere Sachen reinbringe, um mögliche Belastungen zu minimieren. Mhm. Also das ist immer so, natürlich so ein Henne-Ei-Prinzip, aber das Problem ist, dass man halt sehr oft in eine Situation kommt, auch bei Patienten, dass die schlecht trainiert sind, dass die bestimmte Dinge nicht können. Und wenn man da jetzt zum Beispiel dann sofort 180 Grad auf nur Barfuß umstellt, dann löst man das Problem nicht, sondern man verstärkt es oft noch. Aber deswegen zu sagen, Barfuß ist nicht richtig, ist vielleicht falsch. Ja.
Ja, ja. Also sagst du, entwicklungshistorisch sind viele unserer Schuhe heutzutage so, wie sie sind, aus dem falschen Antrieb heraus Hilfestellung zu geben, weil man Probleme häufiger auftretend erkannt hat. Also könnte man das so grob zusammenfassen.
Ja, genau.
Ja, also vom Grundprinzip her wäre es eigentlich schlauer, alle Schuhe so zu bauen, dass sie erstmal gar nicht helfen und dann bei den pathologisch veränderten Füßen Hilfselemente zufügen zu können. Thema Einlagenversorgung.
Genau.
Ja.
So das, sehe ich das, auch, aber das ist der theoretische Weg. In der Praxis wird er aber so nicht funktionieren, wie gesagt, weil ich dann massiv Leute natürlich überlassen würde. Das heißt, man muss die heranführen an die Barfußsituation, aber kann die natürlich nicht sofort in die hundertprozentige Barfußsituation reingeben.
Ja.
Also das ist schon ein Anpassungsprozess. Ja.
Ja. Wenn wir jetzt natürlich bei den Kindern sind, halte ich das durchaus für einen gangbaren Weg, wenn man die Kinder von vornherein dann dran gewöhnt. Aber dafür müsste man jetzt quasi 100% der Kinderschuhe genau dahin umstellen, damit dann irgendwann das gesellschaftlich sich so einschleift, dass es einfach bis zum hohen Alter durchgeht. Aber ja, das werden wir nicht mehr erleben, fürchte ich.
Naja, gut, wir arbeiten ja dran.
Ja, wir arbeiten dran, das stimmt.
Ja, aber ganz eindeutig, es lohnt sich definitiv bei Kindern hier anzusetzen und genau diesen Weg zu gehen für mehr Fußgesundheit, dass man wirklich versucht, die so natürlich wie möglich aufwachsen zu lassen. Das heißt auch, die viel Baufußsituationen forcieren. Sei es jetzt barfuß oder mit Barfußschuhen, also eindeutig ja.
Mhm. Ganz am Anfang sind zwei Begriffe gefallen, die auch bei uns sehr wichtig sind. Einmal Fußformen und einmal Passformen.
Mhm.
Was hast du denn da Spannendes für uns herausgefunden?
Ja, also eine gute Fußgesundheit hängt natürlich, also wenn ich jetzt Schuhe trage, ja, als Kind, hängt natürlich auch davon ab, dass diese Form des Schuhes, also die ich habe, möglichst gut zu meiner Fußform passt. Und da haben wir ganz viel Forschung in der Vergangenheit gemacht, dass wir eben viele Kinderfüße gescannt haben im Stehen und auch in der Bewegung und uns angeschaut haben, wie sehen diese unterschiedlichen Fußmaße aus. Also ich zeige zum Beispiel mal ein Längsgewölbe, wie sieht ein Ballen aus, wie breit ist der, an welcher Stelle ist er breit und so weiter. Da gibt es ganz unterschiedliche Fußmaße und da sieht man halt, dass die sehr stark streuen. Also wenn ich jetzt 1000 Kinder vermesse, dann habe ich, sage ich mal, 1000 unterschiedliche Füße im Detail. Und was wir dann eben gemacht haben, ist, wir haben dann versucht, oder nicht nur versucht, wir haben es auch gemacht, wir haben die Füße geclustert und haben uns dann angeschaut, welche Typen von Füßen gibt es denn bei Kindern und wie sind die in Abhängigkeit zum Reifeprozess, ich sag mal, bei kleineren Kindern im Vergleich zu größeren Kindern. Und da sieht man halt, dass es unterschiedliche Fußtypen gibt, ich sag mal ganz schmale, also die schmale Vorfuß und schmale Ferse haben und dann der Ballenwinkel steil ist bei denen und dann gibt's andere Kinder, die eben diese anderen Ausprägungen haben. Und so haben wir damals dann versucht, diese Füße zu typisieren, also zu klassifizieren und dann die entsprechenden Passformen, also von den Schuhen, also das Obermaterial, der ganze Schuh, so zu gestalten, also den Leistenbau so zu gestalten, dass es diesen Typen entspricht. Und die Idee und die Umsetzung war eben auch, dass die Kinder dann im Laden in den Scanner reinstehen, die Dinge werden gemessen, die Fußformen, und dann wird das Modell letztendlich ausgesucht, das am besten zur Form des Fußes passt. Und das hat sehr gut funktioniert. Das heißt, auch da, das ist die natürliche Form zu diesem Zeitpunkt, ja, wo die Kinder haben, dass das eben nicht beeinträchtigt wird durch falsche Passformen der Schuhe. Also dass da, das ist auch so ein bisschen, sag ich mal, geht in die Baufußrichtung, dass man halt diese Fußform hat und entsprechend dann eben auch die Schuhform dazu finden muss.
Ja.
Und was man auch schön gesehen hat, ist, dass diese Typen, also ich sage mal, wenn ein Mädchen einen schlanken Fuß hat, wenn sie 10 ist oder Schuhgröße 28 hat, also schlank im Vorfuß, schlank im Rückfuß, die Umfangsmaße eher schlank sind, also zu diesem Typus von gehört, dass sich das verändern kann, wenn die dann größer wird, auf die Größen, sag ich mal, 35 bis 38, dass dann ein ganz anderer Fußtyp rauskommen kann. Der bleibt nicht immer so.
Bei manchen bleibt das so. Frage gewesen.
Bei manchen bleibt das so, aber bei anderen auch nicht. Und das heißt, man muss diese Füße dann wirklich im Verlauf immer wieder neu bestimmen und messen, um zu sehen, was für ein Typ das tatsächlich ist, dass da die Schuhe auch entsprechend dazu passen.
Wahnsinn, Wahnsinn. Also geht das tatsächlich auch rasend schnell, ne? Der eine entwickelt den Fuß tatsächlich vom Typ zu Typ immer unterschiedlich.
Ja.
Und der andere wieder nicht. Also kann man da auch nicht irgendwie sagen, wenn ich einmal Fußtyp A bin, dann bleibe ich dabei. Und so muss ich mir keine Gedanken machen, dass ich irgendwann, ja, meinen Lieblingsschuh nicht mehr tragen kann, nur in anderen Größen. Das ist natürlich genau sehr aufwendig, ne? Auch für die Eltern, auch für die Geschäfte. Das ist dann schon enorm. Wie viele Fußtypen habt ihr klassifiziert?
Also man kann natürlich unendlich viele Fußtypen klassifizieren. Letztendlich war es damals auch die Frage, was kann die Firma umsetzen mit im Schuhbau? Und wir haben uns damals dann auf 3 Fußtypen geeinigt. Die wurden dann Maxi, Midi, Mini genannt, also dass es besser verständlich ist, sagen wir, für die Leute. Aber das sind unterschiedliche Maße dahinter gelegen, Umfangsmaße, Breitenmaße, Längenmaße, die diese Füße dann in diese Kategorien typisiert hat. Und
ja, super. Aber damit fährt man dann gut beim Schuhkauf.
Maxi, ja, also man fährt, das ist natürlich eine Wahnsinnsverbesserung zum einen zu dem System, was es gibt, weil wenn ich, sage ich mal, ein Typ Schuh habe oder ein Typ Schuh habe und den aber in 3 Ausprägungen anbieten kann, das heißt, dieses Schuhmodell heißt jetzt, keine Ahnung, heißt Claudia, ja, und das Schuhmodell Claudia gibt's aber in 3 Ausführungen, die eben auf diesen unterschiedlichen Fußmaßen beruhen. Das ist natürlich ein Riesenfortschritt, weil ich kann dann natürlich versuchen, man muss versuchen, dann den entsprechenden Typ zu finden. Aber ich habe natürlich dann ein Modell, das angepasst ist. Und ich das Richtige und das Richtige so. Das ist die eine Möglichkeit. Das ist passiert damals. Man kann aber natürlich auch versuchen, diese unterschiedlichen Typen in unterschiedlichen Modellen darzustellen. Ja, das geht auch. Aber das Entscheidende ist, dass man wissen muss, wie die Fußform aussieht, das vermessen kann und auch das tun sollte. Also auch wegen der Form, nicht nur wegen der Größe. Ja, das ist auch entscheidend. Also auch die Größen, für die Größenbestimmung ist es ja wichtig, weil Kinder, also wenn ich jetzt auf den Schuh drauf drücke mit dem Daumen vorne, die können das nicht so richtig äußern, wenn die klein sind, passt es jetzt, passt es nicht und so weiter. Also man muss die Füße auch wegen der Länge immer wieder vermessen und auch da sieht man, dass die eben teilweise, ich sag mal, zwischen 6 mm und 12 mm pro Jahr wachsen. Ja. Das ist auch nicht bei allen Kindern zum gleichen Zeitpunkt gleich. Also da gibt es Verzögerte und so weiter. Aber man muss es messen, um das zu sehen. Und wenn ich diese Größenangaben messe, dann kann ich und sollte ich auch gleich die anderen Sachen messen, was eben die Fußform betrifft.
Und was sind das genau für andere Sachen? Reden wir hier über die Breite, die Weite, den Umfang, den Spann? Über was genau für Klassifizierung reden wir bei Maximedi Mini?
Also wir haben damals, also es war eine sehr, sehr aufwendige Promotionsarbeit. Wir haben gestartet damals mit 25 Fußmaßen, die wir bei den Kindern genommen haben. Also wir haben die gescannt in der Statik und in der Dynamik. Und haben dann 25 Fußmaße analysiert, die eben im Leistenbau verwendet werden. Und dann kann man über so eine ein spezifisches statistisches Verfahren kann man die ordnen, also in Wichtigkeit und Redundanzen. Und dann sind wir letztendlich bei 6 Fußmaßen rausgekommen. Das war also die Fußlänge, dann die Breite im Vorfuß, dann der Ballenwinkel, also ist dort, wo die breiteste Stelle tatsächlich ist. Die Fersenbreite und dann hat man noch 2 Umfangsmaße im Ristbereich dabei. Und aufgrund dieser Maße ist es dann typisiert worden, geclustert worden.
Wie ist das vonstatten gegangen, was dann dieses Matching zum Schuh anging? Also das musste mit dem Leisten abgestimmt werden. Also sprich, da waren die in diesem Scanner waren die Leistenmaße hinterlegt und dann wurde der Fuß mit dem Leistenmaß abgeglichen, oder wie ging das vonstatten?
Nee, das war genau andersrum. Also wir haben diese Füße gescannt und haben diese Typen entwickelt aufgrund dieser 6 Fußmaße. Und dann sind wir zu den Leistenbauern gegangen und haben mit denen besprochen, hier, dieses Modell Claudia, wenn ich auf das zurückkommen kann, muss in diesen 3 Ausprägungen gemacht werden mit diesen Fußmaßen. Das heißt, am Leisten, da wurden dann spezifische Leisten für entwickelt und dann die Schuhe eben dazu gebaut.
Ja, weil spannend wäre ja, also beziehungsweise wir haben mit der Bettina Barisch-Fritz ja auch schon mal über das System gesprochen. Danach haben sich einige Händler bei uns gemeldet. Für die wäre das natürlich total interessant, wenn die jetzt hergehen könnten und könnten diesen Scanner programmieren mit, wir haben Modelle von Schuhbauer A, B, C, D, E und die geben uns deren Leistenmaße, die wir dafür benötigen. Wir können den Scanner damit füttern und dann kommen die Kinder mit den Füßen einmal da rein und es gibt ein Match. Das wäre für die natürlich eine optimale Geschichte, wenn das funktionieren würde. Deswegen war jetzt so die Quizfrage, wie funktioniert dieser Scanner dann?
Ja, das wäre natürlich optimal. Also bei uns ging es ja um die Entwicklung neuer Schuhe. Ja. Das heißt, da wurden neue Leisten generiert. Aber ich verstehe deinen Einwand schon. Also idealerweise ist es so, dass man die Daten hat der Firmen oder der Schuhmodelle, die ich verkaufe im Laden, und dann diesen Abgleich machen könnte vom gemessenen Fuß zu den Leistendaten. Das scheitert aus meiner Erfahrung meistens dran, dass die Hersteller ihre Leistendaten nicht hergeben.
Okay.
Und aber technisch wäre das möglich mit dem Scanner?
Das ist kein Problem, ja. Also man muss ja halt diese Datenbank dahinter haben, wo diese Leistenmaße drin sind.
Ja.
Und dann könnte man den Abgleich machen.
Ja. Ich muss mal kurz telefonieren, ich hätte da eine Idee. Also ganz ehrlich, weil also da hätte ich direkt wen im Kopf, der die entsprechenden Kontakte hat, der zumindest von einem Großteil der europäischen Hersteller spätestens in einer Woche alle Leistenmaße vorliegen hätte. Und dann so ein Scanner dazu, bombastisch.
Und wir haben noch eine junge Dame, die ja ursprünglich aus dem IT-Bereich kommt, die sich jetzt gerade sehr intensiv wiederum mit Barfußschuhen beschäftigt.
Genau, die meine ich.
Ach, die meinst du, siehste, genau. Also die würde tatsächlich 2 Komponenten vereinen. Die hat sehr viele Kontakte und sie ist ehemalige Programmiererin. Ja, das wäre natürlich wirklich spannend.
Ja, das ist wirklich interessant, weil das war auch diejenige, die direkt gefragt hatte, wo kriege ich diesen Scanner und was kann der tatsächlich? Das wäre wirklich ein spannendes System und vor allem wäre es ja auch ein sehr interessantes System für alle Schuhhändler dieser Welt, insbesondere im Kinderschuhbereich. Wobei ich tatsächlich mal so felsenfest der Überzeugung bin, dass die meisten Kinderschuhhändler, die keine Barfußschuhe führen, dann keine Kinderschuhe mehr verkaufen würden, wenn sie auch mit diesem Scanner arbeiten würden.
Genau, dieser Scanner war ja schon mal im Einsatz im großen Stil. Kannst du so andeutungsweise uns erzählen, woran es gescheitert ist, dass das System sich nicht weiter durchgesetzt hat?
Das System gibt es, glaube ich, immer noch. Also diese Geschichte haben wir damals mit der Firma Reno zusammen gemacht. Und die haben in ihren Filialen, das waren, glaube ich, über 400, Deutschland, Österreich, Schweiz, diesen Scanner eingesetzt über Jahre. Und innerhalb von den ersten 2 Jahren haben sich die Umsätze verdoppelt. Das ist wahnsinnig gut angenommen worden. Da gab es auch mehrere Fernsehberichte dazu in Report damals, dass eben diese Passformoptimierung gekommen ist. Und das ist über Jahre eingesetzt worden. Ich glaube sogar, dass es Scanner in den Läden noch gibt. Das ist halt eher Reno hat halt eine Entwicklung genommen. Die sind ja, glaube ich, verkauft worden und so weiter. Aber die haben das damals umgesetzt und da war die Resonanz unglaublich.
Ja.
Also auch von Elternseite unglaublich.
Ja. Richtig. Ich bin ja auch noch in den Genuss gekommen mit meinem Ableger, der heute fast 18 ist. Und ich fand dieses System bombastisch gut, weil so hatte ich als Mutter halt nicht das Problem, dass ich selber messen, vergleichen, sonst was musste, weil das hat der Scanner für mich erledigt. Und das Fachpersonal, die gesagt haben, wir haben jeden Schuh hier bei uns im Laden auch nochmal persönlich nachgemessen.
Ja.
Ne, die haben ja auf dem Karton dann auch die
Echtgröße.
Die ja. Echtgröße ausgewiesen und das war super angenehm. Aber mir ist halt aufgefallen, Reno gibt es fast gar nicht mehr am Markt. Also bei uns hier in den Gefilden sind sämtliche Filialen weg. Und ich finde das sehr, sehr schade. Ne? Weiß nicht, oder ist es das Zeitalter des Online-Kaufens, das deswegen das nicht mehr so gibt?
Ich weiß es nicht. Also ich glaube nach wie vor, dass Eltern in der Regel eher in den Schuhladen gehen, wenn sie das entsprechende Angebot haben, gerade für ihre Kinder. Da ist es, glaube ich, mit dem Online noch nicht so relevant. Ja, also ich denke, das liegt vielleicht daran, dass Reno eben jetzt verkauft worden ist und vielleicht auch eine andere Strategie gewählt hat. Das ist aber über Jahre wirklich super gut eingesetzt worden. Und auch sehr gut angenommen worden. Und ja.
Da werden wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen in die Recherche gehen, weil das finde ich auf jeden Fall spannend. Und gerade im Barfußschuhbereich finde ich es ja so spannend, dass eigentlich jeder Hersteller hat andere Spezifikationen. Es gibt die Hersteller, die für schmalen Fuß mit hohem Spann, Hersteller für breiten Fuß mit flachem Spann, Hersteller für breite Ferse, schmaler Vorfuß, für breiter Vorfuß, schmale Ferse und. Und wenn man das alles natürlich in einem Scansystem in irgendeiner Form zusammenfassen könnte und dann am Kinderfuß sagt, okay, das ist Hersteller A, M, P und X und was auch immer noch wäre, dann wäre das natürlich schon echt eine Vereinfachung für zumindest die Vorortverkäufe. Und dann muss man das Ganze noch irgendwie mal nach Hause transportiert kriegen. Oder wir brauchen einfach mehr Barfußschuhhändler. Das sind so die beiden Alternativen.
Ja, es ist auch kompliziert, ne? Wie du ja schon sagtest, 6 verschiedene Maße werden da herangezogen. Mhm. Und dann ist ja auch die Sache, gerade wenn ich jetzt bei dem Umfang, wo messe ich den, wie messe ich den? Und jetzt habe ich da so einen quirligen kleinen Mini-Fuß, der stillhalten muss, um auch tatsächlich vermessen zu werden. Also ich stelle mir das auch wirklich sehr, sehr kompliziert vor, auch gerade für die Eltern zu Hause, ne?
Ja.
Was mir gerade noch einfällt, ist tatsächlich, wie unterscheidet sich das Maxi-Medi-Mini-System von diesem WMS-System? Sagt ihr das was?
Ja, ja, natürlich sagt mir das was, weil das war ja damals auch unsere große Kritik, dass WMS nicht weit genug geht, dass ich eben diese Breite im Vorfuß vor allem heranziehe, die dann auch noch, sag ich mal, in der Regel orthogonal gemessen wurde und nicht entlang der Ballenlinie. In dem System, was wir da entwickelt haben, da sind eben viel mehr Fußmaße drin gewesen und nicht nur unterschiedliche Breiten im Vorfuß. Und deswegen hat es damals auch so eingeschlagen, weil einfach die Breite im Vorfuß ist natürlich ein Maß, was wichtig ist, steht außer Frage. Aber man muss das dann A an der richtigen Stelle messen, nämlich entlang der Ballenlinie und über dieses Maß hinaus eben auch noch andere Maße.
Ballenlinie, Entschuldigung, Ballenlinie heißt also konkret von Kleinzehballen zu Großzehballen ist zu messen.
Ja, genau. Also von MFK 1, also Großzehenballen zum MFK 5, weil das in der Regel die breiteste Stelle ist. Und die ist eben, nicht orthogonal zum Großzehengrundgelenk.
Jetzt käme tatsächlich meine kurze Quizfrage, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Wenn ich mir jetzt einen Fuß von Geburt an aber angucke oder viele Bilder, die noch so von Naturvölkern auch geteilt werden in den Barfuß-Communities, die gehen ja tatsächlich komplett V-förmig aus. Das heißt, die würden tatsächlich die breiteste Stelle ja nicht mehr im Ballenbereich haben, sondern tatsächlich Außenkante großer Zeh bis Außenkante kleine Zeh. Und die würden dann ja quasi schon wieder eingeengt werden, wenn man jetzt auf den Ballen geht. Warum also das Ballenmaß und nicht das Zehenmaß?
Weil bei den Füßen, die wir hier jetzt in Europa vermessen haben, eben der Vorfuß nicht der breiteste, nicht die breiteste Stelle ist, sondern also im Zehenbereich vorne, also ja. Sondern es war immer entlang der Ballenlinie, also zwischen Mittelfußkopf 1 und 5. Ja. Es sind natürlich die angepassten, entwickelten Füße, die wir hier vorliegen haben. Das heißt, das kann schon sein und es wird sicherlich auch so sein, dass bei den Naturvölkern die wahrscheinlich weiter vorne breit sind, also wirklich an den Strahlen vom ersten Strahl und vom fünften Strahl, nur diese Füße haben wir.
Weiß ich nicht, da muss ich Alex schon recht geben. Ne? Wir hatten ja gestern gerade erst frisch darüber gesprochen und auch Fotos gezeigt, wirklich von, was weiß ich, Neugeborenen bis hin zu 3 Monate alten Füßen, also mit Baby im Anhang. Mhm. Und dann sah man ja ganz genau, dass tatsächlich der Fuß hier diese V-Form hat. Ne? Und wenn ich jetzt wirklich sage, ich messe jetzt von Ballenlinie zu Ballenlinie, dann nehme ich ja tatsächlich den kleinen Zeh und den Großzeh schon die Form weg, weil ich dann ja wirklich tatsächlich hier schon komprimiere. Das ist tatsächlich der Fuß, der später schuhbedingt so aussieht. Aber wenn er wirklich zur Welt kommt, dann hat er ja die V-Form und die sollte er auch eigentlich dann beibehalten.
Mhm. Also dazu muss ich jetzt sagen, wir haben natürlich diese Typisierung nicht mit Babys gemacht, also mit Babyfüßen, sondern wir haben begonnen, sobald die einigermaßen normal gehen konnten, weil die ja da über den Laufsteg gehen mussten. Mhm. Das heißt, es hat, glaube ich, bei Schuhgröße 4 oder 25 oder 26 sogar angefangen und dann bis nach oben. Ja. Das heißt, wir haben diese Füße natürlich nicht und das Argument kann ich verstehen. Mhm. Im Babybereich, wo ich auch viel Masse, sage ich mal, am Fuß habe, sehen die Füße in der Tat so aus, dass die vorne wahrscheinlich am breitesten sind, also entlang der, also diese V-Form tatsächlich haben. Mhm. Die jetzt, sage ich mal, dann sich zu denen entwickeln, die wir gemacht haben, weil sie eben nicht barfuß gehen, das kann sein, das weiß ich nicht.
Na gut, die gehen ja eigentlich noch gar nicht, aber die haben ja dann schon irgendwelche Puschen an, irgendwelche Socken an, ja. irgendwelche netten kleinen Schüchen an, die natürlich dann auch schon komprimieren. Ja. Ne? Ich denke mal, komplett unbeschuhte, ne, ohne Einfluss nehmende Füße und dann zu sagen, mal gucken, ob die Form beibehalten werden kann ohne Einfluss, das wäre vielleicht auch noch mal spannend.
Ja. Aber es ist natürlich schwierig, wenn wir jetzt bei über den Fuß-Schuh-Abgleich sprechen und man hat keine unbeeinflussten Füße, dann wird es natürlich echt schwer. Wenn ich jetzt anfange wo nehme ich auch die Vergleichsmaße, nehme ich jetzt schon den beeinflussten Fuß und messe jetzt von C zu C, dann mache ich eventuell hinter den matchenden Schuh noch viel zu klein, weil wenn die Zehen schon nach innen komplett reinstehen, weil sie durch falsche Socken, falsche Kinderpuschen oder sonst irgendwas schon deformiert wurden, dann wird es echt schwer. Und die Ballenform, die ist, glaube ich, etwas schwerer abänderbar. Da habe ich zumindest noch eine adäquate Restbreite.
Aber wir haben ja auch an unseren Füßen festgestellt, der Fuß, wenn du den nicht mehr komprimierst, dann kriegt er seine natürliche Form zurück.
Dann breitet er auf, ja.
Und das finde ich auch spannend bei den Kinderfüßen. Ne?
Ja. Interessant wäre beim Thema Breite auch grundsätzlich, und da kommen wir jetzt vielleicht nochmal zu einem anderen Thema, welche Zuwachsraten bzw. Bewegungsspielräume empfehlt ihr denn? Und ist das altersabhängig oder fußgrößenabhängig, welche Bewegungsspielräume man da einplanen sollte?
Also du meinst jetzt die Zugabe genau. im Schuh, ja.
Okay. Genau. Abrollspielraum nennen wir das immer gerne bei uns.
Ja, aber auch Abrollspielraum wäre ja viel nach vorne. Ich spreche jetzt auch tatsächlich dann bei dem Thema in der Breite.
Also in der Breite kann ich es dir spontan nicht sagen. Nach vorne ist es so, dass da eine gewisse, also eine Zugabe nennt man das im Prinzip, dabei sein sollte. Das heißt, Zugabe dahingehend, dass man ein bisschen kalkuliert, dass die Füße wachsen, aber dass einfach die dynamische Situation, das heißt, wenn ich gehe, dass der Fuß da ein kleines bisschen länger wird, das heißt, dass der dort nicht gequetscht wird. Und diese Zugabe, die verändert sich in einem gewissen Maße, aber nicht überwiegend stark, sage ich jetzt mal. Mhm. Und die ist auch unabhängig von der Fußform gewesen, also welchen Typ ich hatte. Und die Zugaben, das müsste ich nachschauen, das weiß ich nicht mehr ganz sicher aus dem Kopf, aber die bewegen sich, ich glaube, ich so in einem Bereich von 8 bis 10 Millimeter, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, stimmt schon noch.
Ja, und die, wie gesagt, aber das Entscheidende ist, dass die Kinderfüße, die wachsen eben unterschiedlich stark pro Jahr. Und das kann sein, dass diese Zugabe komplett aufgebraucht ist, und dann natürlich das zu einer Stauchung der Zehen kommt, dass sie sich nicht mehr natürlich bewegen können. Das heißt, man muss die Kinderfüße auf jeden Fall alle paar Monate, würde ich die neu vermessen, um zu sehen, was da passiert ist.
Die Fragestellung ging dahingehend, wir haben das ganz oft, oder ich habe die Frage ganz oft bekommen, wenn ich jetzt bei meinem Kind 10 mm Zuwachs geben soll. Es macht doch einen Unterschied, ob das Kind Schuhgröße 21 trägt, also Lauflerner ist, oder Schuhgröße 35. Warum soll bei beiden jetzt 10 mm zugegeben werden? Ist das bei dem einen nicht zu viel, bei dem anderen nicht zu wenig? Deswegen war so die Frage, ist das altersabhängig oder fußgrößenabhängig?
Nein, also das ist, da müsste ich mir jetzt, ich sag erstmal lieber jetzt nichts hierzu. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Da muss ich in die Daten nochmal tatsächlich reingehen. Ich glaube nicht, dass es einen Einfluss hatte, dass es sich in etwa, also von der Statik zur Dynamik, in etwa das gleich entwickelt hatte und unabhängig war von den Typen.
Ich würde vorschlagen, du schaust dir das in Ruhe an. Gib uns bitte eine Rückmeldung und wir würden das einfach hier an geeigneter Stelle nochmal kurz nachsprechen, damit das dann hier auf jeden Fall nicht verloren geht und nicht untergeht. Tatsächlich hat jetzt die Auswertung der Zahlen gezeigt, dass es sehr unabhängig ist von der Fußlänge, wie viel Spielraum der Fuß braucht. Man kann auf jeden Fall nicht sagen, dass ein kleinerer Fuß weniger Spielraum braucht als ein größerer Fuß. Kurze Erläuterung. Also sind diverse Zahlen erhoben worden und wenn man jetzt mal die beiden höchsten und die beiden niedrigsten Ausreißer rausnimmt, dann sind wir zwischen 8,3 und 11 Millimetern. Dabei kann man nicht sagen, dass sich das linear verändert. Bei einer Fußlänge von 171 bis 177 mm ist zum Beispiel ein Durchschnitt von 9,7 mm Zehenabrollraum herausgekommen. Bei 264 bis 270 mm liegen wir bei 11,1. Dazwischen liegt die 224 bis 230, das ist so die grobe Mitte. Da haben wir zum Beispiel eine 8,9 mm. Also man kann nicht sagen, je kleiner der Fuß, desto geringer der Spielraum, der benötigt wird. Tatsächlich liegt das alles so in so einem Bereich von 2-2,5 mm und ist deswegen bei der Größenzugabe weitestgehend zu vernachlässigen.
Jetzt haben wir die Länge, Breite. Habt ihr da was Konkretes gehabt?
In welcher Hinsicht meinst du jetzt, wie sich die Breiten verändern?
Bei der Zugabe. Und Welche Breitenzugabe sollte der Schuh haben, damit der Fuß auch nicht seitlich komprimiert wird in der Dynamik?
Also letztendlich, sag ich mal, haben wir ausschließlich die Zugabe in die Länge gemacht, dass die richtig ist, weil da, also die Füße, wenn die der Vergleich von der Statik zur Dynamik, da werden die eher länger und minimalst breiter. Das heißt, die Breite nimmt nicht so stark zu, wie jetzt die Länge zunimmt im Fußmaß. Ja. Und diese breiten Geschichten, sage ich mal, die versucht man eigentlich über den Leisten dann direkt umzusetzen, dass man sofort den Leisten, sage ich mal, ein bisschen breiter macht an dieser Stelle. Aber das würde ich jetzt nicht von der Zugabe sprechen, sondern da wird einfach auf die Form Rücksicht genommen, dass die ein bisschen breiter wird in der Statik. Und wie gesagt, die Zugabe nach vorne in der Länge, das ist zum einen Unterschied Statik, Dynamik, aber auch Zuwachs, also dass die wachsen.
Ja, klar.
Da fällt mir auch noch was Wichtiges ein. Das ist auch eine Frage, die oft gestellt wurde. Wie viel zu breit ist dann irgendwann blöd für den Fuß im Gangbild? oder für den Halt am Schuh, Schuh, Halt am Fuß. Verstehst du, was ich meine? Weil es kompliziert ausgedrückt.
Ja, wann fängt der Fuß an zu schwimmen?
Genau, danke.
Ja, das kann ich so nicht beantworten, muss ich ehrlich sagen, weil das ist, glaube ich, auch noch nie untersucht worden. Also ich weiß überhaupt von niemand, wo das mal untersucht hat. Mhm.
Ja, ich weiß, dass die Bettina uns rausgefiltert hat, mal aus ihren Untersuchungen, dass so zwischen 4 und 5 Millimetern sich der Fuß verbreitert, tatsächlich, in der Dynamik und in der Belastung. Woraus wir auch, ich sag's mal, so ein bisschen unseren Schluss gezogen haben, wir empfehlen zwischen 2 und 6 Millimeter sollte der Schuh breiter sein als der Fuß, um ihn nicht zu komprimieren. Und mit diesen um die 5 Millimeter plus minus ein bisschen, glaube ich, sind wir da in einer ganz guten Range, was das so angeht. Mhm. Ja, das ist tatsächlich interessant, weil, wenn du sagst, das wurde noch gar nicht so untersucht, weil die meisten Fachleute sagen, auf keinen Fall mehr als 6 Millimeter, weil dann wird's kritisch für den Fuß, beziehungsweise für den Schuh, dass der sich am Fuß vernünftig hält und nicht anfängt irgendwie zu, dass der Fuß im Schuh schwimmt.
Mhm. Ja, weil das auch wie das Gangbild beeinflusst, ne? Das ist schon ein wichtiger Aspekt.
Das wäre dann natürlich wirklich sehr spannend, sowas mal zu untersuchen irgendwie.
Ja, definitiv. Schon. Weil wenn der Schuh zu lose am Fuß sitzt, klar, dann hat ja der Fuß die Eigenschaft, ich muss das irgendwie kompensieren durch Festhalten, reinkrallen oder. Und dann gerade bei den Kindern, ne, was macht das dann mit dem Gangbild?
Ja.
Ja. Ja, das ist schwierig. Ja, ich sag mal so, man kommt immer wieder auf Nuancen, die echt wichtig wären zu betrachten, aber die dann irgendwie noch nie betrachtet worden sind, habe ich so das Gefühl. Oder meinst du, das ist gar nicht so hochgradig wichtig, weil vielleicht dann, bevor das Schwimmen anfängt, das Kind sich eh schon unwohl fühlen würde in den Schuhen?
Ich denke, das hat einen ganz anderen Grund, dass das nicht untersucht wird. Und zwar ist es extremst aufwendig, das zu untersuchen. Also jetzt nicht so sehr von der Messung, ja, wie viel zu breit es ist, sondern man muss diese Kinder dann über einen bestimmten Zeitraum verfolgen, ja, am besten über Jahre, um zu sehen, wie entwickeln sich die Füße. Und dann ist es ja so, ich habe es vorher schon mal gesagt, jeder Fuß entwickelt sich anders in der Stelligkeit, in der Ausprägung, in der Form und so weiter. Das heißt, ich brauche sehr, sehr große Stichproben und eine prospektiv, also nach vorwärts gerichtete Studie. Das heißt, dass ich die über einen längeren Zeitraum verfolge. Mhm. Und dann habe ich oft noch Kinder, sage ich mal, die, wo ich jetzt keine subjektiven Daten gut erheben kann, weil sie sich nicht so genau äußern können. Ja. Und diese ganze Kombination von Dingen macht es sehr schwer, weil das kostet natürlich auch viel Geld, das zu machen.
Ja, glaube ich, ja.
Und da reden wir über mehrere hundert, vielleicht sogar 1000 Kinderfüße, um da dann wirklich Untergruppierungen bilden zu können und die klassifizieren zu können. Wenn die jetzt so viel zu breit waren, dann passiert das und das. Und wenn ich da eine gute Aussage machen will, muss einfach die Stichprobe entsprechend in diesen Untergruppen groß genug sein. Und deswegen passiert es nicht. Das ist nicht nur im Kinderfußbereich, das ist bei vielen anderen Sachen auch so.
Ja. Ist wahrscheinlich auch schwierig, dann irgendwann herauszufiltern, wo kommt das Problem tatsächlich her? Lag es jetzt an der Breite? War es eine falsche Gangmechanik? Irgendwann, gerade wenn ich es über Jahre mache, hat das Kind sich verletzt. Nicht unbedingt eine Fußverletzung, sondern Knieverletzung, sonst irgendwas. Sport getrieben, Schuhe getragen, die plötzlich nicht mehr zu breit waren, sondern vielleicht Schuhe getragen, die zu schmal waren oder sonst irgendwas.
Ja, auf einmal sich mehr bewegt im Vergleich zu früher. Das sind genau diese Punkte, die ich für mich meine. Ja. Die sind Einflussfaktoren. Ja. Und wenn ich die alle kontrollieren will, dann muss entsprechend einfach, also das wird riesig.
Ja.
Macht man sich immer genauso so riesig, als wenn.
Bitte. Ja, sorry. Ich wollte nur sagen, man macht sich da immer keine Gedanken drüber, wenn man selber nicht in der Thematik steckt, welcher Aufwand dahinter steckt.
Ja. Tatsächlich. Ja. Deswegen auch umso wichtiger, dass wir hier das auch mal so ein bisschen aufrollen, weil, ne, es gibt ja auch viele verärgerte Eltern, die sagen, ich finde keine vernünftigen Schuhe, warum gibt's denn da nicht? Aber das ist halt der Hintergrund. Wie sollen Schuhhersteller auch darauf reagieren, wenn das ganze Verfahren tatsächlich so kompliziert ist? Also letztendlich kann man nur die Empfehlung rausgeben, lass so lange wie möglich die Kinder barfuß laufen, weil die Schuhsuche nach dem passenden Schuh tatsächlich so kompliziert ist, ne?
Ja. Also richtig. Diese Geschichte, was wir im Kinderschuhbereich damals gemacht haben mit dieser Typisierung, Das ging natürlich insgesamt bestimmt über 6-7 Jahre. Da war eine komplette Promotionsarbeit, da waren Vorarbeiten, Nacharbeiten. Und da ging es wirklich darum, die Füße zu vermessen und zu typisieren und umzusetzen. Das sind keine weiteren Einflussfaktoren. Also wir haben eigentlich schon geguckt, ist das geschlechtsabhängig oder typenabhängig. Aber ja, genau diese Dinge, die wir vorher gesagt haben, was da zusätzlich noch zu reinkommt, die sind da nicht erhoben. Und trotzdem, ja, in der ganzen Umsetzung dauert sowas dann insgesamt fast 10 Jahre. Ja, und das sind Dinge, die man gut messen konnte, ja,
ja,
und erheben konnte. Aber wenn ich, wie gesagt, die Kinder mitverfolgen muss, und diese Einflussfaktoren dann noch brauche, das ist extremst aufwendig und schwierig.
Ja. Deswegen jetzt auch umso wertvoller, dass man wirklich gucken, dass man dieses Scan-System vielleicht wieder irgendwie in den Markt einführt.
Mhm. Ja.
Gerade im Kinderschuhbereich.
Definitiv. Auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Wer übrigens jetzt sagt, wer über welche Zahlen, Daten, Fakten sprechen wir denn? Wir haben mit deiner Doktorandin, mit der Bettina Barisch-Fritz, viele, viele Zahlen und Details auseinanderklambüsert. Da kann man sich gerne noch mal ein bisschen, ich glaube, so in 6-7 Folgen zurückgehen. Da haben wir dann das Interview mit ihr. Sie hat ja den Kontakt auch zu dir dann gestellt. Das Einzige daraus war dann nämlich auch noch diese Frage entsprungen, ist das altersabhängig, die wir hoffentlich jetzt im Nachgang schon beantwortet haben. ja, also das ist definitiv ein sehr, 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 sehr spannendes Feld und ein Feld, das auch viele Stolpersteine und Hürden selbst für Fachleute immer noch bietet. Da haben wir uns auch mit vielen Händlern ja schon ausgetauscht. Selbst die stolpern immer wieder dann über Nuancen bei den Messungen mit, ja, der Schuh passt in der Fersenbreite, im Ballenmaß, in der Länge. Ja, und dann passt aber der Spann nicht, weil zu hoch, zu flach, zu keine Ahnung was. Oder das Gesamtvolumen stimmt nicht. Zu voluminös der Schuh, zu wenig Volumen der Schuh und. Also das wird, glaube ich, ein spannendes Ding bleiben, immer. Und unterm Strich ist es einfach so, das Anprobieren wird sich nie komplett ausradieren lassen, außer wir fangen an, alle Schuhe dieser Welt auf 3D-Druck zu machen. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt und hoffe einfach, dass es mehr Schuhhändler in Zukunft gibt, die einfach passende Barfußschuhe anbieten, damit man vor Ort entsprechend anprobieren kann, weil ums Anprobieren kommen wir einfach nicht drum rum, egal wie viel wir messen erstmal.
Mhm. Ja, richtig.
Spannende Nummer.
Ja, also ich habe alle meine Fragen abgehakt. Hast du noch was? Mal die Frage andersrum, sonst fragst du mich immer.
Ja, schlimm, ne? Aber ich bin ja sowieso der unvorbereitete Typ, der einfach immer spontan aus dem hohlen Bauch schießt, von daher. Aber wir nähern uns auch so langsam, aber allmählich der groben Stunde. Weshalb dann tatsächlich meine Frage eher an Stefan ginge. Hast du noch etwas, was wir aus unserer Sicht hier nicht angerissen haben, was du aber für wichtig erachtest, dass wir darüber nochmal reden?
Ich würde vielleicht auf eins noch hinweisen. Es gibt natürlich im Moment Bestrebungen, diese Vermessung zu Hause zu optimieren. Und da gibt es inzwischen eine Firma zum Beispiel, die heißt Footprint Technology aus Berlin, die sich eigentlich aus einem anderen Grund dem genähert haben. Die wollten Retouren, also Nachhaltigkeit verbessern, dass die Retouren dass sie reduziert werden, weil das einfach nicht nachhaltig ist. Die genau solche Dinge machen, die über zwei Handybilder in Fuß generieren, wo sie die entsprechenden Maße rausnehmen, sodass man dort vor Ort zu Hause die Bilder machen kann und dann einen Abgleich machen kann. Die haben dann unterschiedliche Firmen drin, wo sie die Leistendaten haben. Also das kommt und es ist, glaube ich, auch der richtige Weg, das zu tun. Bei Kindern würde ich trotzdem immer in den Laden gehen. Also ich würde sowieso prinzipiell, sage ich mal, Schuhe eigentlich im Laden kaufen, aber das ist heute, wie gesagt, wird es viel online gemacht, dann sind die Systeme sehr gut, aber bei Kinderfüßen würde ich definitiv immer in den Laden gehen.
Ja, man muss halt den richtigen Laden in der Nähe haben, das ist ja bei vielen heutzutage eben halt auch das Problem. Ja. Ne? Also gerade wenn es dann um unser Hauptanliegen geht, den Barfußschuh, da ist es schwierig, in der Nähe einen Store zu finden, der mehr als eine Marke führt und ob die Marke immer unbedingt direkt für das Kind passend ist, ist ja dann die zweite Frage. Also von daher ist es in vielen Fällen ja auch leider eine Notwendigkeit, das online zu kaufen. Und da habe ich die ganz, ganz große Hoffnung, dass sich das mit der Zeit ändert. Es gibt Stores, die daran arbeiten. Barfüßler, die mittlerweile einen vierten Store eröffnen. 10, um mal so ein paar aus Deutschland zu benennen. Aber auch weitere Stores hoffe ich, dass die mit der Zeit aufkommen. 10 Spiel, ganz vergessen. Ha, die haben jetzt, glaube ich, auch schon den zweiten Laden. Also da wird sich hoffentlich was tun, sodass mehr Leute auch einfach in den Genuss kommen, in ihrer Nähe nach Barfußschuhen mit ihren Kindern gezielt durch Anprobieren zu suchen und nicht durch 1000 Vermessungsvarianten von zu Hause aus. Aber Footprint Technologies hattest du uns mal beim letzten Mal auch schon im Nachgang zum Interview ja empfohlen. Da wollen wir auf jeden Fall noch Kontakt aufnehmen, mit denen auch mal sprechen. Also ich hoffe, dass wir euch, liebe Hörer, die Firma und deren System mal hier im Podcast vorstellen können. Nach dem Sommer würde das wahrscheinlich werden, weil unser Sommerprogramm ist schon ziemlich voll. Da kommen wir aber gleich zu, denn wie immer kommt nochmal die letzte Frage an unseren Gast. Das heißt die letzte Frage, die letzte Bitte an unseren Gast. Bevor wir uns verabschieden, hast du die letzten Worte und ich bitte dich einfach nochmal ein dir wichtiges Statement an unsere Hörer abzugeben und dann verabschieden wir uns mit einem kurzen Ausblick auf die nächsten Folgen.
Ja, vielleicht abschließend nochmal an alle Eltern, vermessen Sie, gehen Sie mit Ihren Kindern oder vermessen Sie die Füße Ihrer Kinder regelmäßig, also mehrmals pro Jahr, dass Sie wissen, wie die Entwicklung vorangegangen ist und schauen Sie auch, dass Sie die Schuhe, dass Sie nicht zu lange die Schuhe tragen, sondern rechtzeitig ersetzen.
Danke. Perfekt. Ja. Ganz unser Reden. So, wir haben an dem Tag, wo diese Folge erscheint, den 15. Juni. Wir hören uns wieder am 1. Juli, dann hören wir uns mit den Feelgrounds-Schuhen. Am 15. Juli bin ich jetzt gerade ganz kurz überfragt, was wir da haben. Ich glaube, da hatten wir Toespacer im Programm.
Ich nicke ab,
ja.
Passt.
Und dann dürfen wir euch am 1.8. und da dürfen wir heute ja tatsächlich auch erstmalig drüber sprechen. Wir dürfen euch am 1.8. den ersten Barfuß-Sicherheitsschuh der Welt vorstellen. 2 Jahre lang waren wir an der Entwicklung zusammen mit Bark-Sicherheitsschuh beteiligt, im stillen Kämmerlein, heimlich still und leise. Nun dürfen wir es endlich veröffentlichen und am 1.8. werdet ihr hier brandexklusiv und nur bei uns alles hören über den Schuh, ihn komplett vorgestellt bekommen und am 15.8. werdet ihr dann mit uns die technischen Anforderungen, Hürden, Herausforderungen, Spezifikationen und so weiter und so fort hören. Und zwar wird das Team von Bark, die maßgeblich an der Entwicklung beteiligt waren, hier bei uns zu Gast sein und das alles in mindestens einer Folge uns mal mitteilen, weil...
Ja, viele Hürden.
Viele Hürden, viele interessante Geschichten, die hier und da um die Ecke kommen und auch viel technisches Know-how, das vielleicht doch nicht unwichtig ist. Von daher sind wir gespannt, ob wir es überhaupt in einer Folge hinbekommen oder ob es nicht doch 2 werden. Auf jeden Fall wird es ein richtig, richtig spannender Sommer für euch. Und für heute bleibt uns nichts weiter als dem Stefan zu danken, dass du uns erneut Rede und Antwort gestanden hast und mit viel wichtigem Input zur Seite gestanden hast. Ich hoffe, wir sehen und hören uns nochmal wieder, weil ich denke, du kannst uns immer wieder hier auch tollen Input liefern, auch für unsere Hörer. Und damit verabschieden wir uns nochmal mit einem kräftigen Danke und
ja, wirklich bis dann. Vielen Dank. Das war wirklich mal wieder sehr spannend.
Hat mir fast Spaß gemacht. Ich danke euch.
Das ist schön. Und tschüss allerseits.
Tschüss.
Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen. Und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte. Ihr könnt uns auf diese Art und Weise natürlich auch unterstützen. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr uns bewertet und uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt.
Alle Links findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Klickt euch da durch und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.
Bis dahin, wir hören uns und jetzt hört ihr wie immer noch unseren Titelsong von der lieben Carla, Barfuß mit freundlichen Füßen. Wir hören uns.
Macht's gut. Ciao.
dich zu und werfe all meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe all meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh? Sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß. Unter meinen Füßen, das Gras auf meiner Haut. Ich lauf den Berg, ich lauf ihn hoch, hinauf. Die Schuhe aus, ich hab die Zeile weggebrochen. Fühl mich frei, ich fühl mich gut, fühl mich neu geboren. Ich atme ein, ich atme aus, bin frei, ich schrei, ich lauf, hör hinauf. Lass alles raus, ich fühl mich gut, nichts kneift mir, alles passt. Stift, ich spür jede Pore meiner Haut, ich lauf den Berg. Ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh? Sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß. Kann's immer schwer loszulassen. Und wirklich, ich hab echt lange gebraucht. Ich will mich ihm eher verpassen. Meine Abdruckstellen, guck wie schnell sie doch verblassen. Und wir zwei, wir sind Honigkuchenpferde, die um die Wette lachen. Ich seh dein Lächeln bis hierher. Ich bin hier, ich bin mehr. Ich fühl mich gut, jetzt kneift mir alles passt. Stift, ich spür jede Pore meiner Haut. Ich lauf den Berg hinab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh? Sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß.